Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Vor 25 Jahren bricht mitten in Europa ein blutiger Bürgerkrieg aus. Im ehemaligen Jugoslawien stehen sich muslimische Bosniaken, orthodoxe Serben und katholische Kroaten feindlich gegenüber. Es geht um territoriale Ansprüche und Nationalismus. Also stehen Dauerbeschuss, Belagerungen und teils gewalttätige Vertreibung der Bevölkerung an der Tagesordnung. Die grausame Folge: über 100.000 Tote und mehr als 2 Millionen Vertriebene. In keiner Stadt und keinem Dorf im heutigen Bosnien und Herzegowina leben die verschiedenen Ethnien heute noch so zusammen wie vor dem Krieg. Da hört sich die Nachricht eines bosnischen TV-Magazins über ein Dorf ohne Krieg doch erstmal ziemlich unglaubwürdig an.
Das Dorf Balvine ist ein Beispiel für Koexistenz und Toleranz im ganzen Land. Die Serben und Bosniaken aus dem Dorf haben sich nie bekriegt, noch haben sie sich vor Gericht gestritten. Ist das ein Geschenk Gottes oder sind sie einfach anders als die anderen Menschen?
Was genau in Balvine, so der Name dieses Dorfes, tatsächlich passiert ist, damals während des Krieges, das lässt der Fernsehbeitrag jedoch offen. Gab es wirklich ein Dorf ohne Krieg? Mitten im ehemaligen Bürgerkriegsland Bosnien und Herzegowina? Die Reporterinnen Diana Arapovic und Diana Mirkaja sind nach Balvine gefahren, um herauszufinden, ob und wenn ja, was dort anders gelaufen ist als im Rest des Landes.
Wow, was ist das hier?
Guck mal, die Festung. Kuh. Da ist aber die Kuh mitten auf der Straße. Oh mein Gott.
Vorsicht! Ah. Wo will die denn hin?
Verlangsam, ich mache ein Foto.
Okay, aber wo das sind wir, Diane und Diana, mitten in Bosnien auf einer Landstraße. Ein Freund begleitet uns an diesem Tag. Wir fahren hier gerade am Vrbas entlang, einem Gebirgsfluss voller wilder Stromschnellen.
Oh, ist das schön. Guck mal, der Fluss da unten.
Geil. Alter, wir müssen echt mal noch Fotos machen. Das ist ja echt krass.
Über Jahrtausende hat der Vrbas tiefe Schluchten ins Gebirge gegraben und dabei eine atemberaubende Naturlandschaft geformt. Neben und teilweise über uns ragen meterhohe Felswände empor. Weit über uns ein strahlend blauer Himmel. Es ist August und das Autothermometer zeigt 39,5 Grad an. Die Klimaanlage läuft auf Hochtouren.
Oh ja, guck mal hier, Saarbergwinde.
Wir sind unterwegs nach Balvine, um herauszufinden, ob es tatsächlich das Dorf ohne Krieg ist, von dem in einem bosnischen Fernsehbeitrag die Rede war. Laut Karte liegt es etwa 50 Kilometer südlich von Banja Luka, der Verwaltungshauptstadt der Republika Srpska. Mit dem Friedensvertrag von Dayton, der den Bürgerkrieg im Dezember 1995 beendete, entstanden 2 Teilstaaten innerhalb von Bosnien und Herzegowina. Einer für die bosnischen Muslime und Kroaten, die sogenannte Föderation. Und einer für die bosnischen Serben, die Republika Srpska.
Das Navi hat uns mittlerweile von der Landstraße am Fluss weggeführt und zwingt unser kleines Auto, enge Serpentinen hochzufahren. Zwischen uns und dem Abgrund stehen nur ein paar verrostete, durchgebrochene Leitplanken. Um uns herum nur Berge und Wälder. Kaum vorstellbar, dass hier oben noch Menschen wohnen. Endlich sehen wir die ersten Häuser. Sie wirken relativ neu oder sind zumindest frisch gestrichen. In gelb, hellgrün oder weiß. Am Straßenrand steht eine Karte. Auf den ersten Blick sieht sie aus wie eine Wanderkarte. Aber diese hier waren vor scharfen Minen in der Umgebung. Sind wir hier überhaupt richtig?
Ciao, Mali. Ey, jetzt noch mehr auf der Balvine. Yes, ma? Znaczy, weißt du, auf der ist 3 Grad. Gore, okay, ich nehme mit Hammer.
Was hast du gerade gefragt?
Ob wir in Balvinien sind? Er meinte ja. Dann habe ich ihn gefragt, ob es einen Laden gibt. Dann meinte er ja da oben.
Denn wo ein Laden ist, treffen sich die Dorfbewohner. Also fahren wir weiter nach oben.
Und weiter. Aber kein Laden in Sicht. Auch keine Menschen mehr auf der Straße. Kein Wunder bei der Hitze. Dafür fallen uns in den Gärten kleine Häuschen auf, die aussehen wie Außentoiletten. Und das, obwohl die meisten Häuser so wirken, als wären sie nicht älter als 20 Jahre. Plötzlich sieht es so aus, als ob wir aus dem Dorf hinausfahren. Aber dann tauchen wieder Häuser auf und ganz oben auf dem Berg, dem höchsten Punkt in der Umgebung, eine Kirche. Wir beschließen erstmal dahin zu fahren.
Die Kirche steht in der Mitte einer gemähten Wiese, um die ein Zaun verläuft. Die gelb-weiße Kirchenfassade leuchtet in der grellen Mittagssonne. Auf dem Kirchturmdach ragt das christlich-orthodoxe Kreuz in die Höhe und an einem Fahnenmast flattert die serbische Nationalflagge im heißen Wind. Wir sind ganz alleine hier oben. Dafür bietet sich uns ein weiter Blick über das Tal.
Plötzlich sehen wir einen älteren Mann auf uns zukommen, in kurzen Hosen und Sandalen. Das braune, verschwitzte Hemd ist bis zu seinem stattlichen Bauchansatz aufgeknöpft.
Der Mann heißt Ivo und will wissen, was wir hier machen. Wir sagen ihm, dass wir Radiojournalistinnen sind.
Obwohl es ein Radio ist, dann ist es aber ein Deutschlandradio. Kein Niemetschki-Radio.
Beim Stichwort Deutschland ist Ivo plötzlich nicht mehr zu halten.
Timmige, Reutlinge, Esslinge, Ballinge, Sindefinge, Reutlinge, Zudrige.
Ivo kennt sich in Süddeutschland offenbar gut aus. Mit 16 hat er Balvine verlassen, um auf deutschen Baustellen zu arbeiten. Das ist mittlerweile 47 Jahre her. In 3 Monaten geht Ivo in Rente, erzählt er uns, und dann will er für immer in sein Heimatdorf zurückkehren. Und er vermutet auch richtig, warum wir, die Journalistinnen, hierher gekommen sind. Oben leben die Serben, unten die Muslime, erklärt er uns. Und das hier sei das einzige Dorf in ganz Bosnien und Herzegowina, in dem sich Serben und Muslime nicht bekriegt hätten. Bis heute leben sie in Frieden miteinander. Auf unsere Frage, warum das so sei, lädt er uns zu sich nach Hause ein, zu Kaffee und Schnaps.
Etwa 200 Meter unterhalb der Kirche empfängt uns Ivo in seinem Grillhaus. Ein gemauertes Einraumhäuschen mit Fenstern ohne Rahmen und Gläser, durch die man in Richtung Tal und somit auf den muslimischen Teil des Dorfes gucken kann. Auf der einen Seite des Raumes ist ein großer Steinofen angebracht, den Ivo selbst gebaut hat. Groß genug, um darin ein ganzes Spanferkel zu grillen. An dem langen Tisch in der Mitte des Raumes sitzen 2 Freunde von Ivo. Nachbarn aus dem serbischen Dorfteil, wie wir erfahren. Bevor es um unsere Fragen geht, wird zur Begrüßung erstmal mit Ivos Rakija, einem selbstgebrannten Schnaps, angestoßen. Dann wollen wir aber wissen, warum das hier das Dorf ohne Krieg sein soll. Der Mann, der uns als Förster des Dorfes vorgestellt wird, antwortet.
Also ganz einfach gesagt, er meinte eben, ja natürlich war hier auch Krieg, aber hier sind halt gute Menschen und die haben halt sich nicht gegenseitig gekriegt.
Das ist ganz einfach. Und dann sagt er noch, dass er stolz sei auf diese Geschichte. Die Menschen hier würden sich einfach untereinander verstehen. Sie hätten immer gemeinsam gelebt, selbst während des Krieges. Hier habe nie jemand gefragt, wer was ist, und das sei auch bis heute nicht wichtig.
Kaum zu glauben, denn im Rest des Landes bricht doch im Sommer 1992 der Bürgerkrieg aus. Innerhalb von wenigen Wochen nehmen Truppen der bosnischen Serben bis zu 70% des Landes ein. Dörfer, in denen Muslime, Kroaten und Serben vorher gemeinsam lebten, werden ethnisch gesäubert. Menschen werden vertrieben, deportiert oder auch getötet. Ihr habt mir erzählt, dass auch in der nächstgrößeren Stadt, nur 20 Kilometer von Balvine entfernt, mit dem Einmarsch der Armee der bosnischen Serben alle Muslime vertrieben wurden.
Ja, eben. Und auch in Balvine marschieren kurz darauf die Soldaten ein und übernehmen auch dort die Kontrolle.
Man muss sich die Situation in Balvine mal vergegenwärtigen. Zu Beginn des Krieges leben hier etwa 1200 Menschen. Ungefähr die Hälfte sind Bosniaken, also bosnische Muslime. Ihr Schicksal liegt nun in den Händen der einmarschierenden Truppen. Und es entscheidet sich in einem Zusammentreffen 2 Menschen. Dem serbischen General, der damals in der Gegend die Befehlsgewalt hatte, und dem dorfältesten Muslim, der mittlerweile verstorben ist. Ivo erzählt uns hier davon.
Der serbische General fragte den alten Muslim, ob er und seinesgleichen ihren serbischen Nachbarn gegenüber loyal seien. Der Muslim bejahte. Dann fragte der General, dürftest du jetzt einfach zu einem serbischen Nachbarn ins Haus gehen? Daraufhin antwortete der Muslim, lass uns gehen. Der Muslim suchte das Haus eines serbischen Freundes auf. Beim Eintreten in das Haus rief der Serbe seinem Freund von Weitem zu, er solle sich schon mal Rakija einschenken. Dann erst sah der Serbe den General und sie begrüßten sich. Der General war überrascht über das Verhältnis der beiden und sagte, weder bist du ein Serbe, noch du ein Muslim. Von diesem Zeitpunkt an ließen die Truppen der bosnischen Serben die Muslime in Bajvine in Ruhe.
Außerhalb der Dorfgrenzen geht der Krieg aber weiter. Für die Männer aus dem serbischen Teil Bajvines bedeutet das, jeden Tag an die Front zu gehen. Ivo erzählt uns von einer typischen Situation in Bajvine während des Krieges.
Mein muslimischer Freund saß bei seinem serbischen Freund und hat mit ihm Bier getrunken, während der sich für den Krieg fertig gemacht hat, um an die Front zu gehen. Beim Abschied sagte er zu ihm, pass auf deinen Kopf auf.
Zu diesem Zeitpunkt während des Krieges haben die Bosniaken keine offizielle Armee hinter sich. Die Muslime in Bajvine waren ihren serbischen Nachbarn also komplett ausgeliefert und mussten ihnen vertrauen.
Die Serben hätten Waffen gehabt, sagt Ivo. Die Muslime nicht. Die Serben hätten die Muslime also innerhalb von 24 Stunden umbringen können, wenn sie das gewollt hätten. Wollten sie aber nicht.
Der Ex-Soldat Dragan, der zu dieser Zeit immer wieder an die Front musste, wirkt nachdenklicher, als er von der Kriegszeit im Dorf erzählt.
Das Wichtigste sei gewesen, sagt Dragan, dass sie sich einander nichts angetan hätten. Selbst die wenigen Zigaretten, wenn sie mal welche hatten, hätten sie geteilt. Dafür, dass Krieg war, hätten sie im Dorf eigentlich gut gelebt. Denn es sei ruhig gewesen zwischen den Bewohnern. Aber die Granaten fielen trotzdem. Wenn es Rakia gab, hätten alle zusammen gesessen und ihn gemeinsam getrunken.
Plötzlich springt Ivo auf und läuft ans Fenster. Ein Traktor fährt am Haus vorbei, darauf zwei Männer in Arbeitsklamotten. Wie sich herausstellt, sitzen auf dem Traktor ein Serbe und ein Moslem aus dem Dorf. Sie sind gemeinsam unterwegs zum Holzhacken. Ivo ruft ihnen zu, dass sie ins Haus kommen sollen, weil wir, also Journalisten aus Deutschland, da sind. Er wolle uns zeigen, wie gut sich Serben und Muslime hier verstehen. Die beiden Männer steigen von dem Fahrzeug herunter und kommen ins Haus. Für uns ziehen sie scherzhaft eine extra freundliche Begrüßungsshow ab. Sie laufen mit weit geöffneten Armen aufeinander zu, umarmen sich, klopfen sich auf die Schulter. Ivo bietet einem der beiden, offensichtlich dem Muslim, mit großer Geste einen Stuhl an. Und dann holt er für die beiden Bier aus dem Kühlschrank und es wird angestoßen. Ich frage in die Runde, warum sich ausgerechnet in diesem Dorf Serben und Muslime so gut verstehen. Dragan, der Ex-Soldat, antwortet zuerst. Das sei ganz einfach, sagt er. Im Zweiten Weltkrieg hätten unsere Nachbarn sie beschützt und dann hätten die Serben die Muslime beschützt. Das nenne sich Ehre, Respekt, Schuld. Und Sahim, der Muslim vom Traktor, bekräftigt das.
Sie haben immer gemeinsam wie Brüder gelebt und diese Geschichte geht 100 Jahre zurück. Es hat nichts Aktuelles. Also es hat sich nie auf diesen Bosnienkrieg bezogen, sondern es geht um eine Tradition.
Die wichtigste Regel scheint für Sahim aber zu sein, dass es zwischen den Serben und Muslimen aus dem Dorf keine Ehen gebe. Niemals. Die anderen Männer stimmen ihm zu. Und dann muss Sahim wieder zurück an die Arbeit. Aber sie würden sich am Morgen noch auf dem Kirchenfest wiedersehen, ruft Ivo ihm hinterher. Morgen gibt es nämlich ein großes Fest an der orthodoxen Kirche, wie uns Ivo erklärt, zu Ehren des Heiligen der Kirche. Und gesponsert von Ivo, dem Rückkehrer. Natürlich sind wir Journalistinnen auch eingeladen.
Ihr habt mir erzählt, dass ihr am Ende des ersten Tages alles erstmal sacken lassen wolltet. Euch dann abends im Hotel erste leise Zweifel kamen. Kann das alles so passiert sein, wie Ivo und seine Freunde es uns erzählt haben? Bislang hattet ihr ja bis auf Sahim nur die serbische Seite gehört. Was aber ist mit den anderen Muslimen im Dorf? Wie haben sie die Kriegszeit erlebt? Ist es auch für sie das Dorf ohne Krieg gewesen? Ist es das bis heute?
Genau mit diesen Fragen sind wir am nächsten Tag gleich wieder hin. Und unser erstes Ziel, der Dorfladen im muslimischen Teil. Ivo hat uns am Vortag noch erklärt, wo er genau ist, damit wir nicht schon wieder daran vorbeifahren. Der Laden versteckt sich in einer Seitenstraße und besteht aus einem Raum mit einer alten Verkaufstheke. Die Regale dahinter sind karg bestückt mit Konserven, Nudelpackungen, ein wenig Obst und Gemüse. Vor dem Laden und gegenüber an der anderen Hauswand sitzen 5, 6 Leute auf alten Holzbänken und Plastikstühlen im Schatten. Wie bereits am Vortag treffen wir auch heute keine jungen Dorfbewohner. Keiner hier vom Laden scheint jünger als 50 zu sein. Vor manchen steht eine Bierflasche auf dem Boden. Es ist Mittag und fast 40 Grad heiß. Wir scheinen ihnen eine willkommene Abwechslung zu sein und kommen leicht ins Gespräch.
Was müssen wir bitte?
Das ist der Ladenbesitzer. Er sagt, sein richtiger Name sei nicht wichtig, weil ihn sowieso alle nur den gelben Muslim nennen würden. So wie sie seinen Laden auch nur den gelben Laden nennen. Grund dafür sei sein Aussehen. Die hellroten Haare und die helle Haut mit den vielen Sommersprossen. Wir wollen wissen, ob er auch Ivos Geschichte vom serbischen General kennt, der zu Beginn des Krieges nach der Loyalität der Muslime im Dorf gefragt hat. Natürlich kenne er die Geschichte, sagt er. Das Verhältnis sei eben immer schon gut gewesen, brüderlich, wie in einer Familie. Deshalb gab es bisher auch keine Liebesbeziehungen zwischen den Ethnien.
Ihr habt mir erzählt, dass die meisten Muslime während des Krieges im Dorf geblieben sind. Inmitten dieses serbischen Territoriums besetzt von den Soldaten der bosnischen Serben. Im Rest des Landes aber gibt es Flucht und Vertreibung. Das ist praktisch Alltag.
Ja, aber als sich im Sommer 1995, also rund 3,5 Jahre nach dem Auftritt des Generals in Balvine, der Kriegsverlauf ändert, bekommen das auch die Dorfbewohner zu spüren. An allen Fronten wird gekämpft. In mehreren groß angelegten militärischen Offensiven drängen Soldaten der kroatischen Armee die Truppen der bosnischen Serben zurück. Auf die Zivilbevölkerung wird wenig Rücksicht genommen. Wer nicht flieht, riskiert sein Leben.
Zu Fuß sind sie den Berg hinunter zum Fluss. Es waren serbische Soldaten, die sie gewarnt und zum Fluss begleitet hätten, erzählt uns der gelbe Muslim. Und zwar alle Dorfbewohner. Sowohl alle serbischen als auch alle muslimischen. Die Soldaten brachten sie unter einer Brücke in Sicherheit. 3 oder 4 Nächte hätten sie sich dort versteckt, so genau wisse er das nicht mehr. Dann seien Busse gekommen und hätten die Serben in serbisches Gebiet nach Banja Luka gebracht und die Muslime in Gebiete, die zu dieser Zeit wieder unter bosniakischer Kontrolle waren.
Wir wollen wissen, wann er wieder nach Balvine zurückgekehrt ist und wie es dann weiterging.
Ziemlich schnell nach Dayton, sagt er, und meint damit den Friedensvertrag, der am 14. Dezember 1995 von den Vertretern der Konfliktparteien unter Aufsicht der USA und der EU unterzeichnet wurde. Das Dorf sei völlig zerstört gewesen, erinnert er sich. Aber er sei glücklich gewesen, wieder zu Hause zu sein und seine Nachbarn lebend wiederzusehen.
Etwa 100 Meter vom Laden entfernt steht die kleine Moschee des Dorfes. Wir wollen wissen, wann denn zum Gebet gerufen wird.
Die Frage löst Erheiterung in der Runde aus. Gegen 1 müsste das sein, sagt der gelbe Muslim. Aber wer gehe da schon hin, fragen die anderen. Der Hodja, falls ihr Glück habt, sagt eine Frau. Aber eigentlich gehe nicht einmal er zuverlässig zum Gebet.
Hodja nennen sie hier den obersten Geistlichen im Dorf, den Imam der Moschee. Wir beschließen auch, zu ihm zu gehen, um ihn zu fragen, welche Erklärung er dafür hat, dass sich die Menschen hier im Krieg nicht bekriegt haben. Kein Mensch in der Moschee, als wir hineinschauen. Also klingeln wir im Haus gegenüber. Ein etwas schmächtiger Mann, vielleicht Anfang 30, öffnet uns die Tür. Seine dunkelblonden Haare sind verstrubbelt, die blauen Augen sehen müde aus, als wäre er gerade erst aufgewacht. Wir stellen uns vor und erzählen ihm, was wir von ihm wollen.
Er sei erst seit 7 Jahren in Balvine, erzählt uns der Prediger. Aber seit er von der Geschichte dieses Dorfes erfahren habe, sei er sofort davon angetan gewesen. Denn diese Geschichte sei seit Jahrzehnten geprägt von Frieden, Nachbarschaft und Toleranz zwischen Serben und Muslimen. Das seien Menschen, sagt er, zwischen denen gebe es keine Grenzen.
Ein schwarzer, glänzender BMW kommt angefahren und stoppt für einen Moment neben dem Haus. Ein Mann, ungefähr im gleichen Alter wie der Imam, lehnt sich aus dem Fenster und winkt.
Man kann das, was Sie da sagen, vielleicht am besten so übersetzen. Na, alles klar, Kollege? Wie geht's? Darauf die Antwort vom Imam, ziemlich kumpelig: Wo steckst du, du alter Bastard? Und dann erklärt er uns, dass das sein Kollege gewesen sei, der Priester von der orthodoxen Kirche. Sein Kollege auch deshalb, weil sie beide in der gemeinsamen Dorfschule unterrichten. Jeder seine Religion. Die Begegnung eben sei doch ein perfektes Beispiel gewesen für das Verhältnis von Serben und Muslimen hier im Dorf, fügt er hinzu.
Ob das schon immer so war, wollen wir von ihm wissen. Oder ob es einen bestimmten Grund dafür gibt. Doch darauf hat er keine Antwort. Er empfiehlt uns aber, mit dem dorfältesten Muslim zu sprechen. Er nennt ihn Hadja. Der sei schon fast 80 und könne uns sicher auch erzählen, wie es früher in seiner Kindheit war. Eine ältere Frau, die wir nach dem Haus des Dorfältesten gefragt haben, begleitet uns bis zu seinem Gartentor. Dahinter steht ein hellgelb angestrichenes, modernes Haus. Ein Paar kommt auf uns zu. Sie trägt einen langen Rock mit einer Schürze darüber und hat ein Tuch locker um den Kopf gebunden. Er hat ein weißes Hemd an und einen grünen Anglerhut auf dem Kopf. An der Seite schauen seine weißen Haare hervor. Eine goldumrandete, dunkle Pilotensonnenbrille verdeckt seine Augen.
Er stellt sich als Shevka Ciaushevic vor, 76 Jahre alt. Hadja nennen ihn aber seine Nachbarn aus dem Dorf. Wir nehmen im Schatten vor dem Haus Platz. Seine Frau stellt uns Wasser und ein paar Kekse auf den Tisch. Wir erzählen, weshalb wir hier sind und was wir bisher erfahren haben. Ob er das alles auch aus seiner Sicht bestätigen kann, fragen wir den Hadja. Er sagt, das sei sogar mehr als die Wahrheit, was wir von den anderen Dorfbewohnern gehört hätten. Es gäbe eben noch Menschen mit Herz, mit Gefühl, die einander respektieren. Das sei schon im Ersten Weltkrieg so gewesen, dass man sich hier gegenseitig geholfen hätte und im Zweiten Weltkrieg sowieso.
Und dann erzählt er uns eine Geschichte von seinem Vater aus dieser Zeit. Als sich die faschistischen kroatischen Milizionäre mit ihren Erzfeinden, den serbischen Chetniks, brutale Kämpfe in der Region lieferten.
Sein Vater hatte einen sehr guten serbischen Freund, erzählt er. Unten vor dem Dorf waren damals die Faschisten stationiert. Was bedeutete, dass die Serben nicht dorthin durften, sonst hätten sie umgebracht. Unten am Fluss war aber auch die Mühle, um das Mehl zu mahlen, damit Brot gebacken werden konnte. Also hat Hadjas Vater auch für seinen Freund das Mehl unten am Fluss gemahlen. Nach ein paar Monaten gingen die Faschisten und die Chetniks kamen. Dann hat sich das Spielchen rumgedreht und der serbische Freund malte für seinen Vater das Mehl unten am Fluss. Als ich frage, ob das hier das einzige Dorf sei, wo sich Menschen schon immer so geholfen hätten, antwortet er, ganz sicher. Sein serbischer Freund Marco sage dazu immer, vielleicht liegt es daran, dass es hier kein Wasser gibt.
Kein Wasser? Ihr meint offenbar kein fließend Wasser, keine Wasserleitungen.
Ja, genau. Das ist uns ja bereits am Vortag aufgefallen. Fast jedes Haus hat im Garten eine Außentoilette. Es gibt in Balvine keine Wasserleitung und folglich auch kein fließend Wasser. Der Hadja hat uns gezeigt, woher das Wasser kommt, das seine Frau und er für den Garten und den Haushalt brauchen. Am Dach seiner Garage hat er Rohre befestigt, durch die das Regenwasser in einen riesigen Kanister fließt, der in einen Betonklotz eingefasst ist. Mit einem Eimer an einem Seil holt er das Wasser daraus hoch.
Aber was hat die Tatsache, dass es kein fließend Wasser im Ort gibt, mit dem friedlichen Miteinander der Ethnien zu tun?
Malo manje drugarstvo, malo manje, znate što,
Der Dorfälteste glaubt einfach, dass die Leute früher viel abhängiger voneinander waren, weil alle arm waren. Heute dagegen leben nur noch 300 Menschen im Ort und viele Leute von hier in der Diaspora. Die hätten nicht mehr die Verbindung hierher und seien auch nicht mehr arm. Dafür seien sie zu bequem und zu luxuriös aufgewachsen. Auch alle seine drei Kinder wohnen mitsamt seinen Enkeln im Ausland.
Und die Jungen ziehen wie in den meisten anderen Dörfern in die großen Städte oder ganz ins Ausland, nach Deutschland, in die Schweiz oder nach Österreich, dahin, wo es Arbeit gibt.
Wir verabschieden uns vom Hadja und seiner Frau. Das Dorffest oben auf dem Berg hat bereits angefangen und wir haben Ivor versprochen, noch vorbeizukommen. Wo es gestern menschenleer und still war, ist jetzt Volksfeststimmung. Bis hinunter ins Dorf parken die Autos am Straßenrand, viele davon mit deutschen, österreichischen und auch kroatischen Kennzeichen. Unter dem Festzelt sind lange Tische und Bänke aufgebaut. Da die Serben an diesem Tag fasten, gibt es kein Fleisch, dafür aber Fisch und Kartoffeln zu essen und jede Menge Bier und Rakia zu trinken.
Wir treffen Ivos Schwiegersohn, der in Österreich lebt, aber auch aus Balvine stammt, und fragen ihn, welches religiöse Fest hier eigentlich genau gefeiert wird.
Dieses Fest von ganzem Dorf, ein Dorffest.
Und ist es irgendeinem Heiligen gewidmet oder so?
Genau.
Welchem?
Wie heißt der Feiertag?
Auch seine Tischnachbarn sind sich nicht sicher, was hier eigentlich genau gefeiert wird, obwohl die meisten bei der Andacht am Vormittag schon hier oben waren. Nur eben nicht in der Kirche. Mit der Ausübung ihrer Religion scheinen es die orthodoxen Serben im Dorf ebenso wenig genau zu nehmen wie ihre muslimischen Nachbarn, die die Gebetszeiten regelmäßig ausfallen lassen. Dabei ist doch gerade die Religion das einzige Merkmal, was sie offiziell voneinander unterscheidet und sie zu der jeweiligen Ethnie gehören lässt. Der brutale Krieg vor 25 Jahren scheint vor dieser Tatsache noch absurder und viel unnötiger, als er sowieso schon war.
Auf der Bühne wird Chana beklatscht, eine bekannte serbische Folklore-Sängerin. Ivo läuft in bester Laune von Gast zu Gast. Es wird getanzt, getrunken und gelacht. Wir entdecken auch Saim, den Muslim vom Traktor unter den Feiernden. Ob noch mehr Muslime da sind, erkennen wir nicht. Es heißt, es seien schon einige da, andere kämen vielleicht noch. Wie viele Muslime letztlich mit ihren serbischen Nachbarn an diesem heißen Sommertag feiern, ist auch nicht mehr wichtig. Denn dass wir das Dorf ohne Krieg gefunden haben, das Dorf, in dem Serben und Muslime seit jeher friedlich nebeneinander wohnen, davon sind wir mittlerweile überzeugt.
Dijana Arapović und Dejana Mirkaja sind für ihre Geschichte mitten ins ehemalige Bürgerkriegsland Bosnien-Herzegowina gefahren.
Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.